Ja, der Start, der ist wieder holprig heute Morgen, denn ich muss zuerst gleich sagen, dass diese Predigt nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen ist, sondern ich habe mich auch da inspirieren lassen von einem sehr guten Freund aus Bayern und gleichzeitig fand ich diese Predigt, seine Predigt, unwahrscheinlich passend und ich dachte, ich kann das nicht auslassen. Da tue ich euch nichts Gutes, wenn ich diese Predigt nicht heute Morgen hier, seine Predigt heute Morgen quasi hier halte. Ich habe ja über Personen aus der Bibel gepredigt in der letzten Zeit und wir haben versucht, von ihnen zu lernen. Und der Petrus, dieser große, gewaltige Apostel, der kam bisher eigentlich schlecht weg in meiner Predigt. Ja, das war der Versager, der Verleugner, der so, obwohl sehr vorlaut und mutig, trotzdem auf die Nase gefallen ist und der erstmal so richtig zurechtgebracht werden musste. Heute geht es auch um ihn, aber in einer ganz anderen, viel positiveren Art und Weise, denn auch solche Höhepunkte gibt es im Leben von Menschen. Wer weiß, was das ist? Ein Taschenmesser. Noch spezieller, es ist ein Kindertaschenmesser. Wenn man das aufklappt, dann sieht man, dass die Klinge vorne gerundet ist auch. Die Mechanik ist so gestaltet, dass man sich da nicht ganz so schnell schneidet wie mit einem richtigen Taschenmesser. Und so ein Taschenmesser habe ich meinem Sohn, meiner Tochter geschenkt. Und das Allergrößte für sie und Allerwichtigste ist, mit diesem Taschenmesser einen Stock anzuspitzen. Denn wofür ist ein Stock gut? Ein Stock ist nur dann gut, wenn er spitz ist. Und zwar so spitz wie möglich. So zugespitzt, wie es nur sein kann. Und deshalb geht es heute Morgen auch um das Zuspitzen. Und zwar das Predigtthema heißt, lass dich von und für Gott zuspitzen. Ich persönlich bin nicht mehr so ein ganz großer Schnitzer, ich war das früher auch mal, aber mich ärgert es auch immer, wenn ich Buntstifte habe oder Bleistifte und die sind einfach stumpf. Das taugt einfach nicht, das kann ich nicht sehen. Also auch ich bin ein Zuspitzer an diesem Punkt. Aber heute geht es um einen, der seinem Leben zugespitzt wurde. Und ist das nicht eigentlich ein Ziel auch für uns als Gemeinde, dass wir zugespitzt werden, brauchbar werden, nützlich werden? Für meinen Sohn ist nur ein spitzer Stock ein richtiger Stock. Und für Gott, das wage ich mal zu behaupten, sind nur zugespitzte Leute, gute Leute und brauchbare Leute. Ich möchte mit euch gemeinsam, wer das auch hat, die Bibel aufschlagen in Lukas Kapitel 5. Da gibt es kurze Verse, die wir miteinander lesen können. Lukas Kapitel 5. Von Vers 1 bis Vers 11. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn, also auf Jesus, andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, und die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, also Simon Petrus, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefen des Meeres oder des Sees und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst. Und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Lass dich von und für Gott zuspitzen. In diesen Versen haben wir von drei Aussagen Jesu gelesen und ich weiß nicht, ob wir das zusammenbekommen noch, diese drei Sachen, die Jesus Petrus sagte. Das erste ist eine Bitte. Er sagt, Simon, bitte, kannst du mich in deinem Boot auf den See hinausrudern? Das zweite ist ein Appell, das ist schon ein bisschen schärfer. Da sagt er zu Petrus, Petrus, fahr nochmal hinaus und fisch nochmal. Wirf nochmal die Netze ins Wasser. Und das dritte, von dem wir gelesen haben, ist ein Befehl. Er sagt, Petrus, du wirst ein Menschenfischer sein. Eine Bitte, ein Appell und ein Befehl. Es spitzt sich zu, wie bei einem Stock, den man zuspitzt. Es spitzt sich zu für Petrus. Aber lass uns erstmal diese Szene am See etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir sehen hier Fischer, die am See Genezareth, so wie üblich, nach einer Nacht, in der sie unterwegs waren, am Ufer sitzen und ihre Netze flicken, wieder sortieren, zum Trocknen aufhängen. Und das, was wir auch sehen können bei dieser Szene, ist den Blick dieser Fischer, die Miene, die sie aufgesetzt haben. Die waren nicht froh über den Fang, die haben sich nicht gefreut über, wow, es war wieder toll heute Nacht, sondern die saßen mit einem Gesicht da wie 7 Tage Regenwetter. Nichts gefangen. Und nichts gefangen heißt, kein Fisch im Netz, heißt also auch kein Geld im Portemonnaie. Es wird irgendwie eng. Unser alltägliches, woher sollen wir es nehmen? Einkaufen, womit? Also wir können uns gut vorstellen, wie frustriert diese Fischer waren, die ja Berufsfischer waren. Die haben das ja nicht zum Spaß gemacht, weil so schönes Wetter war, sondern weil sie mussten. Und sie sitzen hier an dem See und reinigen ihre Netze. Und es bleibt nicht dabei. Es bleibt nicht bei diesen frustrierten Berufsfischern, sondern es geht weiter. Und wir merken, es kommt zu einer Zuspitzung. Diese fängt an, da schnitzt schon jemand. Der hat schon angefangen, das Messer an diesen Stock anzulegen. Es kommt plötzlich eine Menge von Leuten, eine ziemlich große Menge. Und an der Spitze dieser Menge ist Jesus. Ein Wanderprediger, der erst vor kurzem in dieser Gegend unterwegs ist. Und Jesus, der predigt zu den Leuten, er hält eine Rede, eine Ansprache, er hat was zum Sagen. Die Leute hören ihm zu und das, worüber er gepredigt hat, das war wahrscheinlich weniger diese Dinge dieser Welt, sondern Jesus hat ja mit Vorliebe über Dinge des Himmels gesprochen, über das Reich Gottes, über den himmlischen Vater. Es werden diese Dinge gewesen sein, die die Leute zu hören bekamen. Auch diese Berufsfischer, die da in ihrer Arbeit saßen und diese Netze da irgendwie auf Vordermann brachten und mit halbem Ohr haben sie bestimmt mitgehört, was dieser Wanderprediger zu sagen hatte. Simon und seine Kollegen, sie merken, hier geschieht etwas Besonderes. Da trifft die Freude Gottes auf den Frust der Menschen. Hier trifft der Himmel und die Sicherheit des Himmels auf die Erde und auf unsere Unsicherheit auf dieser Erde. Hier trifft die Weite des Himmels auf die Enge unseres Alltags. Man konnte sich ja nicht mal mehr auf die Fische im See verlassen. Hier trifft die himmlische Berufung auf einen stinknormalen Beruf. Für Simon spitzt sich das Ganze jetzt natürlich nochmal persönlich zu, weil Jesus ja diese erste Bitte äußert. In Vers 3 haben wir gelesen, er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, nicht befahl ihm, bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Es gab keinen Platz mehr, man konnte sich nicht mehr verständigen, es wurde zu viel, so ähnlich wie bei unserer Jugend im Jugendraum unten. Es wurde zu voll, es war nicht mehr gut, man musste eine Lösung finden. Und Jesus bat Petrus, er hat ihn nicht gezwungen, er hat ihn gebeten, kannst du mich ein Stück auf den See hinausrudern, ein paar Meter weiter weg und dann kann ich in Ruhe vom Wasser aus mit einer guten Akustik die Botschaft an die Leute weitergeben. Jesus, er sitzt jetzt neben Petrus im Boot, da, wo dieser Berufsfischer vor kurzem diese leeren Netze hochgezogen hatte. Irgendwie halt es so arg. Und ich vermute, dass dieser Petrus so ein klein bisschen belämmert reinguckte. Dem war wahrscheinlich nicht ganz wohl in seiner Haut. Denn das, was da passierte, das war so plötzlich, das war so spontan. Das hat er nicht geplant. Das hat er auch wahrscheinlich noch nie erlebt, so etwas. Das war einmalig. Aber da sitzt Jesus neben ihm und predigt und er, der Berufsfischer, er hat sein Handwerkszeug auf einmal jemandem hingegeben, der ein Prediger ist. Ein Boot ist doch nicht zum Predigen da. Das ist niemand doch zum Fischen. Vers 2 und Vers 3. Und er, Jesus, sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Die erste Zuspitzung von Jesus, er mischt sich in den Alltag von Petrus ein. Und deshalb auch meine Ermutigung an uns, lass Jesus in deinen Alltag. Das ist auch gleichzeitig eine Frage, die sich uns stellt. Lass ich denn Jesus in meinen Alltag hinein? Am Sonntag im Gottesdienst, da ist ja alles klar. Natürlich, da gehen wir zu Jesus. Aber darf auch er zu uns kommen? Darf er sich in deine privaten Bereiche einmischen? Da, wo du bisher immer selber rumgewurschtelt hast? Petrus, er hatte ja hier nicht die allererste Begegnung mit Jesus. Er kannte diesen Jesus ja schon ein wenig zumindest. Sein Bruder hatte ihn ja zu Jesus gebracht. Und es gab auch schon im Kapitel 4, lesen wir das, diese Hochzeit zu Kana, dieses Wunder, das Jesus tat, da war Petrus wohl auch dabei. Und wir lesen auch die Begebenheit, dass Jesus schon im Haus des Petrus und des Andreas war und die Schwiegermutter von Petrus geheilt hatte. Also da gab es schon Berührungspunkte. Aber jedes Mal war es eigentlich so, dass Petrus zu Jesus ging. Petrus wollte etwas von Jesus haben. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt kommt Jesus auf einmal in den Alltag von Petrus hinein. Bisher bat Petrus Jesus und jetzt bittet Jesus den Petrus. Er mischt sich ein und er zweckentfremdet sein Arbeitsmaterial. Ein Fischerboot, der Kutter wird zur Kanzel. Wenn Jesus sich in unseren Alltag einmischt, dann gibt er den normalen Dingen unseres Alltags eine viel größere Bedeutung. Habt ihr das schon mal erlebt? Dass die ganz normalen Dinge deines Alltags, vielleicht dein Arbeitsmaterial, plötzlich zu etwas Wichtigerem wird, als das, was es bisher war? Ich möchte ein kleines Beispiel zeigen. Und zwar, wer kennt das noch? Ich weiß, die jungen Leute nicht mehr. Ihr fotografiert alle digital, ich inzwischen auch. Aber früher haben wir so fotografiert, mit solchen Dingern. Da wurde noch so ein Film in die Kamera eingelegt. Und dann sah das so aus. Man konnte da den ganzen Deckel hinter der Kamera wegklappen. Ich muss das erklären, weil das kennt man heute nicht mehr. Man musste den ganzen Deckel wegklappen und konnte den Film einlegen. Da wurde der dann rübergezogen, eingehakt, zugeklappt und dann musste es dunkel bleiben da drin. Und das durfte nur ganz kurz Klick machen und ein bisschen Licht reinscheinen und dann war das belichtet. Dann ist quasi ein Bild, das man geschossen hat, von außen durch die Linse auf diesen Film, auf dieses braune Etwas drauf geprägt worden. Wer jetzt aber wieder aufgemacht und das Ding rausgerissen hat, der hat es kaputt gemacht. Da durfte kein Licht dran kommen. Kein normales Licht. Das musste nämlich entwickelt werden, so ein Film. Das musste erstmal belichtet werden, und zwar richtig belichtet werden. Und dann gab es dieses Negativ. Und dann konnte man schon einiges da durchsehen, aber das ist ja noch kein Foto. Das ist ja noch ein ganz erbärmliches, was auch immer. Hier eine Vorstufe vom Foto ist das. Das ging ja noch weiter. Und das ging dahingehend weiter, dass man ein Fotolabor brauchte, mit einem Vergrößerer, mit Fotopapier, mit verschiedenen chemischen Flüssigkeiten. Da gab es dann so Sachen wie ein Entwickler oder ein Stopper oder eine Fixierer. Und da musste man dann mit Pinzette oder Handschuhen diese Abzüge da durchziehen halt. Es brauchte auch eine Stoppuhr. Man musste die Zeit genau beachten, dass es nicht zu lang oder nicht zu kurz da drin lag. Und ganz zum Schluss wurden dann diese Abzüge an die Leine gehängt zum Trocknen. Und dann plötzlich kam dieses Bild zum Vorschein. Dann erst konnte man sehen, was für ein tolles Foto man geschossen hatte, vorher. Nicht digital, analog. Das ist so, wenn Jesus in unseren Alltag hineinkommt. Dann belichtet er Dinge in unserem Leben. Und manchmal sehen wir es auf den ersten Blick noch gar nicht, was er belichtet hat. Manchmal dauert es ziemlich lange sogar. Und es braucht einen Prozess, es braucht Zeit, es braucht die nötigen Chemikalien. Es braucht auch den nötigen Meister, der das kann, ein Foto entwickeln. Aber am Ende kommt das Ergebnis. Und das Ergebnis von analogen Fotografien, die persönlich entwickelt wurden im eigenen Fotolabor, sind viel besser wie alles, was DM oder Aldi oder sonst irgendwo entwickeln lässt. Weil da kannst du selber bestimmen, wie viel Licht, wie viel Schatten, wie viel Kontrast, welche Größe. Wenn wir von göttlichem Licht beleuchtet werden, dann entwickelt sich da nach und nach etwas Wunderschönes. Ein Bild, so wie Gott es sich gedacht hat. Und das genau geschieht bei der Zuspitzung von Petrus hier. Die Frage ist nur, darf sich Jesus in deinen Alltag einmischen? Darf er deinen alltäglichen Dingen eine größere Bedeutung geben, als sie haben? Darf er in deinem Leben dieses schöne Foto entwickeln? Er drängt sich uns nicht auf. Das hat er auch bei Simon nicht getan. Er hat Simon gebeten, Simon darf ich. Simon hätte Nein sagen können, hätte er. Und dann hätte Jesus eine andere Lösung suchen müssen. Jesus will in deine Küche, Jesus will in deine Klasse, er will auch in deine Arbeit hinein. Oder hast du dir genügend Ausreden zurechtgelegt, damit sich Jesus da ja nicht einmischt, in deine private Sphäre? Ach, Herr Jesus, dieser stinkende Kahn, der passt doch gar nicht zu dir. Da machst du dich außerdem noch dreckig, dein schönes Gewand. Oder nicht hier, Herr Jesus. Glauben und Alltag sollte man auseinanderhalten. Guck mal, dahinter habe ich ein schönes Grundstück, da baue ich dir ein Gemeindegebäude und eine Kanzel hin und dann kannst du von dort die Menschen alle anpredigen. Es ist doch besser, wenn die Menschen alle zu dir kommen, statt dass du zu ihnen kommst. Ist doch viel würdiger einem Gottessohn. Bisher ging Simon zu Jesus, diesmal aber kam Jesus zu ihm. Und das ist eben auch für uns ein Unterschied, ob wir zu Jesus gehen, das tun wir immer wieder, auch heute Morgen, am Sonntagmorgen zu dem Gottesdienst, zu Hauskreisen, zum Jugendtreff, da gehen wir zu Jesus hin. Aber was ist, wenn Jesus zu uns kommt? Wir wollen doch alle, dass Jesus unser Leben veredelt, aber nur an bestimmten Stellen. Aber nur an bestimmten Stellen. Glauben und Leben, Gemeinde und Alltag, eigentlich gehören diese Dinge zusammen. Und das ist uns auch in der Gemeindearbeit hier ein wichtiges Ziel. Wir möchten, dass das zusammengehört. Dass wir da nicht trennen und sagen, ja, das machst du halt privat, mach halt, was du willst. Und in der Gemeinde, da bist du halt der schöne, fromme, heilige, schön geduscht, schön angezogen, perfekt. Es gehört zusammen. Bei Jesus, bei Gott gehört das Leben zusammen. Und dafür benötigen wir Hilfe. Wir können das nicht alleine tun. Wir brauchen Leute, wir brauchen auch Gott, der uns zuspitzt. Wir brauchen einander. Wir sind alle am Schnitzen. An uns selber, an anderen, Gott an uns. Jeder hat ein Leben, das zugespitzt werden sollte. Und bei den Kindern, da sind die Eltern immer noch diejenigen, die zuerst die Zuspitzer sind, nicht die Gemeinde. Ihr lieben Eltern, habt nicht die Erwartung, dass die Gemeinde eure Kinder schon richtig zuspitzen wird. Vera und Gerhard, die werden das schon richtig machen. Die allerersten Zuspitzer für die Kinder sind immer noch die Eltern. Die spitzen an ihren Kindern. Wie erleben mich denn meine Kinder? Erleben sie mich immer nur im schönen, frommen Gewand am Sonntag? Und da kann der Papa wunderbar predigen und beten und im Alltag? Und wenn ich bete, bete ich dann auch für sie, auch laut, mit ihnen, vor ihnen? Das ist für Kinder wichtig. Da erfahren sie Zuspitzung. Da erfahren sie Prägung. So wie Benjamin das erwähnte. Er sagte, wir sind geprägt worden von Vera und Gerhard über all die Jahre hier. Unser Leben wird nicht mehr das gleiche sein, weil Vera und Gerhard da waren. Wir wurden zugespitzt. Was lernen meine Kinder von mir und wie spitze ich sie zu? Oder mache ich im Alltag einfach mein eigenes Ding? Und wenn Jesus kommt, dann sage ich, Finger weg. Meins, privat. Darf der Herr Jesus denn mitreden, wie du deine Arbeitseinteilung machst? Darf er mitreden, wenn du Überstunden machst? Oder machst du deine Überstunden immer noch selber? Bei Petrus geht die Zuspitzung jetzt weiter. Jesus, er predigt von dem Boot des Petrus aus, aber jetzt verlangt er noch etwas anderes, und zwar etwas, was über die Berufserfahrung von Petrus hinausgeht. Verse 4 und Verse 5. Als er aber aufhörte zu reden, ich weiß nicht, wie lange er gepredigt hat, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin. Auf dein Wort will ich die Netze wieder hinauswerfen. Der erste Punkt war, lass Jesus in deinen Alltag. Der zweite ist, verlass dich auf Jesu Wort. Das war eine gute Geschichte von Benjamin mit diesem Schiff. Lass doch einfach das Gefäß herunter und schöpf Wasser. Das ist doch salzig, das kann man doch nicht trinken. Ja, deine Erfahrung sagt das. Aber was sagt Gott? Verlass dich ganz auf Gottes Wort. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sagt die Bibel deutlich. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, nutze ihn den Verstand, also schalte nicht aus. Aber verlass dich nicht drauf. Denn auch dein Verstand, auch deine Erfahrung kann in Bezug auf Gottes Wort falsch liegen. Daneben sein. Hier war der Petrus der Fischexperte und da kommt ein Zimmermann zu ihm und sagt ihm, wie er fischen soll. Sein Verstand hat ihm gesagt, also der Zimmermann, der soll gucken, dass er bei seinen Balken bleibt, bei seinen Häusern, bei seinem Holz. Das hat er gelernt, das kann der. Aber von Fischen hat er keine Ahnung. Aber wir merken, dass der Petrus schon ein bisschen was verstanden hat. Er sagt ja nicht, du Zimmermann. Er sagt zu ihm, Meister. Petrus hat schon verstanden, dass dieser Zimmermann nicht nur ein Zimmermann ist. Der ist mehr als ein Zimmermann. Der ist ein Meister. Und der blickt es auch in verschiedenen anderen Bereichen. Und wir wissen, dass er es in allen Bereichen blickt. In allen Bereichen. Petrus, er riskiert hier etwas Großes. Dieser Berufsfischer, der mit der großen Klappe, der wahrscheinlich der allererste immer vorne im Bug stand und sagte, wo es lang geht, er riskiert vor einer großen Volksmenge ausgelacht zu werden. Da standen ja hunderte Leute dabei und guckten dem zu, was macht er jetzt? Eine Nacht lang nichts gefischt und jetzt fährt er wieder raus und wirft die Netze wieder rein? Spinnt er? Das wäre ganz sicher am nächsten Tag in allen Zeitungen abgedruckt gewesen, in ganz Palästina. Doofer Fischer fährt am Tag wieder raus, um zu fischen. Hunderte haben es gesehen, er hat sich trotzdem nicht geschämt. Was für ein Depp, was für ein Idiot, wer macht denn sowas? So wäre wahrscheinlich die Schlagzeile gewesen. Das war das Risiko, das Petrus eingegangen ist. Auch vor seinen Kollegen. Seine Erfahrung sagt zu Petrus, lass es sein. Sein müder Körper sagt, geh heim, ruh dich aus. Seine Kollegen spotten, der hat auch einen Vogel. Alles spricht gegen Gottes Wort. Und das ist manchmal der Fall, dass alles irgendwie gegen Gottes Wort spricht. Und dann ein Beispiel. Du fühlst dich als Mann zu einer Frau hingezogen. Das soll vorkommen. Dein Gefühl sagt, sie mag dich auch. Du solltest nachgeben. Deine Kollegen sagen, ha, du wirst ja schön blöd, wenn du dir die Partie entgehen lässt. Aber Gottes Wort sagt, halte deiner eigenen Frau die Treue. Und wenn Gottes Wort das sagt, dann ist das immer zu 100% richtig. Das ist zu 100% richtig. Auf Gottes Wort ist Verlass. Und das darf der Petrus hier lernen. Jesus möchte, dass wir, seine Jünger, uns auf seine Worte verlassen. Ganz und gar, 100%. Deshalb spitzt er genau an dieser Stelle. Verlass dich ganz auf Gottes Wort. Das ist wichtig, das müssen wir lernen. Ein Heidelberger Philosoph hat gesagt, nur die Praxis gibt darüber Auskunft, was wir über die Worte Jesu tatsächlich denken. Nur die Praxis gibt Auskunft, was wir über die Worte von Jesus tatsächlich denken. Nicht, was wir sagen, was wir tun. Und das war bei Petrus auch so. Es gibt keine sichtbare Autorität in unserer Welt, auch in unserer Gemeinde, die besser ist und größer ist als dieses Buch. Wenn Gottes Wort nicht mehr verlässlich ist, dann können wir einpacken und hier dicht machen. Dann können wir unseren Glauben in die Tonne stampfen. Verlass dich ganz auf Gottes Wort. Dieses Buch sollte unser Leben prägen. Dieses Buch sollte unser Maßstab sein. Dieses Buch sollte unser Fundament sein. Nimm die Bibel zur Hand und du wirst finden. Wisst ihr, ich bin oft in der Gefahr, Leuten eine Antwort zu geben. Sie kommen zu mir und fragen, ja Paul, wie ist das mit dem und dem und jenem und hin und her? So, und als Theologe hier, dann hört man und dann versucht man irgendwie sich zu erinnern, was man so gelernt hat und Kommentare. Eigentlich sollte man viel öfter Leute einfach die Bibel in die Hand drücken und sagen, lies doch selber nach. Du bist doch groß genug, du kannst lesen. Da steht alles drin, alles, was du brauchst. Alles. In diesem Wort steht drin, in Psalm 119, Vers 24, über deine Zeugnisse freue ich mich, sie sind hervorragende Ratgeber. Hervorragende Ratgeber sind Gottes Zeugnisse. Ich finde hier Ratgeber in Sachen Essen. Ich finde hier Ratgeber in Sachen Partnerwahl. Ich finde hier Sachen in Bezug auf Abhängigkeit, Sexualität, Musik, Kleidung, Freundschaft. Die Bibel ist ein hervorragender Ratgeber für alle Bereiche meines Lebens. Und es wäre schön, wenn unsere jungen Leute das lernen, in ihren jungen Jahren, wenn sie zugespitzt werden und dann sagen, also mein Gefühl sagt, mein Verstand sagt, meine Freunde sagen, der Prediger sagt, aber Gottes Wort sagt. Aber Gottes Wort sagt. Auf Gottes Wort ist 100% Verlass. Petrus sagt hier, Jesus, auf dein Wort hin will ich mein Netz auswerfen, weil du es gesagt hast. Nicht, weil ich daran glaube oder weil ich meine, dass es logisch wäre oder weil du es gesagt hast. Du hast es gesagt, ich tue es. Das ist auch Gehorsam. Und jetzt passiert das Unglaubliche. Wie auf Kommando fangen die Fische an, plötzlich in eine Richtung zu schwimmen. Alle Fische im See schwimmen auf dieses eine Boot zu, auf dieses eine Netz, sie schwimmen sogar in das Netz rein. Das muss man sich mal vorstellen, diese dummen Fische. Nein, das hat Gott gemacht. Und Gott hat das schon mal gemacht, schon vorher. Bei Jona lesen wir, und Gott bestellte einen Fisch. Also wir bestellen ein Taxi und Gott bestellt einen Fisch, einen sehr großen Fisch. Und hier bestellt Gott einfach ein paar Fische mehr, ein paar kleine. Und sie kommen alle. Ja, Gott kann das. Gott kann bestellen, was er will. Und es passiert. Vers 6 und Vers 7. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische. Und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote so, dass sie zu sinken drohten. Da hätten noch mehr Fische reingepasst. Hätten sie noch mehr Netze gehabt, noch mehr Boote, die hätten alles voll machen können. Unglaublich. Die Netze haben es nicht gepackt, die Boote haben es kaum gepackt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie voll diese Boote mit Fischen gewesen sein müssen, dass ein Boot, ein richtiges Fischerboot, anfängt zu sinken, weil es so voll ist. Ich weiß nicht, ob ihr mal schon so ein Boot gesehen habt, ich noch nicht. Das haben diese Fischer wahrscheinlich auch noch nie erlebt. Die haben wahrscheinlich noch keine Nacht so gefischt, dass sie so viele Fische hatten. Und hier haben sie einmal das Netz reingeworfen und wieder rausgezogen und schon was geschehen. Der Petrus ist jetzt am Höhepunkt seiner Fischerkarriere angelangt. Das wünscht sich doch jeder. Jetzt geht ans Feiern. Jetzt geht es so weiter. Jetzt haben wir den Dreh raus, jetzt wissen wir, wie es geht. So, das machen wir gleich nochmal, morgen wieder. Genau das sehen wir hier nicht. Es gibt keinen Triumphzug des Petrus. Genau das sehen wir hier nicht. Es zieht Petrus nicht nach oben, es zieht ihn nach unten, auf seine Knie, vor die Füße von Jesus. Erstaunlich. Und er sagt, ach Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für so viele Fische, ich werde sie alle braten. Herr Jesus, mach es noch einmal. Herr Jesus, das war wunderbar, was für ein Wunder. Ich staune. Sagt er nicht. Er sagt eine einzige Sache, er sagte, Jesus, geh weg von mir. Geh weg von mir. Ich bin ein kaputter, sündiger Mensch. Hä? Wisst ihr, der Petrus hat hier etwas gemerkt. Er hat gemerkt, dass Jesus nicht nur in die Tiefe des Sees reinguckt, wo die Fische sind, sondern Jesus guckt auch in die Tiefe meiner Seele rein. Und da sieht er ein paar Fische, die da nicht hingehören. Die vor sich hinmodern, die alles kaputt machen, die da nichts zu suchen haben. Und hier trifft die gerade Linie Gottes auf unsere krummen Lebenslinien, die wir Menschen so haben. Solange wir nur uns haben, stört uns das nicht. Solange alle krumme Linien, ist es nicht weiter schlimm. Aber wenn Gottes gerade Linie da reinkommt, dann tut das weh. Dann merken wir, dass da mit uns etwas nicht stimmt. Und genau das passiert hier beim Petrus. Hier trifft Gottes gerade Linie auf Petrus' krumme Lebenslinie. Die Heiligkeit Gottes auf die Sünde unserer Menschen. Der Heilige und Reine, er passt nicht zu uns Krummen und Vergifteten. Jesus, geh weg. Und deshalb komme ich auch zu der dritten und äußerst dramatischen Zuspitzung, nämlich erfass doch mal deine tatsächliche Situation. Jeder muss sich selber erkennen. Und das gelingt nur, wenn wir auf Jesus blicken. Es gelingt nicht, wenn wir nur auf uns sehen. Es gelingt nur, wenn wir dabei auf Jesus blicken. Denn sonst habe ich ein Bild von mir, aber ein falsches. Hiob, er hatte sich hinreißen lassen, auch von seinen Freunden, sich mit Gott anzulegen. Er sagte, soll doch Gott mal kommen und ich werde ihm schon sagen, wer ich bin und wie ich es meine und was ich getan habe. Und dann kommt Gott. Und er geht überhaupt nicht auf die Problematik von Hiob ein. Er stellt Hiob einfach 70 Fragen. Er fragt ihn, wo warst du? Hiob, weißt du? Hiob, kannst du? Hiob, hast du? Und mit jeder Frage wird Hiob kleiner und kleiner und kleiner. Und das mit Hut. Und Hiob muss erkennen, ich spiele in einer völlig anderen Liga als Gott. Gott spielt in einer viel höheren Liga, als ich es tue. Gott spielt in der höchsten Liga und ich als Mensch spiele in der niedrigsten Liga. Da sind Himmel und Erde, so ein Unterschied. Wisst ihr, Gott wollte ja nichts Böses dem Hiob. Er wollte dem Hiob ja nichts auf den Deckel geben, er wollte Hiob beschenken. Aber damit Gott uns beschenken kann, braucht er was? Die Bibel sagt, dem Hochmütigen widersteht Gott. Den hat er als Feind. Aber dem Demütigen, dem schenkt er Gnade. Gott möchte uns beschenken. Aber er kann uns nur beschenken, wenn wir demütig sind, wenn wir uns selber richtig einschätzen. Sonst kann Gott uns gar nicht beschenken. Sonst ist das so, als ob wir unsere Hände vor Gott verschließen und sagen, brauche ich nicht. Dich habe ich nicht nötig. Erst wenn wir demütig sind und sagen, Gott, ich habe dich nötig, dann kann Gott uns erst beschenken. Und das macht Gott freiwillig. Das ist kein Zwang. Er zwingt uns nicht seine Geschenke auf. Er möchte uns freiwillig beschenken. Wenn ich Jesus sehe, dann weiß ich, wer ich bin. Lichtblicke in meinem Leben gibt es dann, wenn ich auf Gott schaue. Und Gott zu erkennen, zieht mich aus meinem eigenen Sumpf heraus. Während Petrus die Fische im Netz zappeln sieht, ist dieser Petrus in das Netz des Heilands hineingetappt. Und das ist irgendwie ein Paradox, ein Widerspruch. Ja, das kriegen wir manchmal verstandesmäßig nicht auf die Reihe, was da eigentlich passiert. Aber es passiert. Und Petrus ist überwältigt von seiner eigenen Sünde. Und er sagt, ich bin verloren, ich bin verlogen, ich bin ein Sünder. Herr, geh weg von mir. Ich kann es nicht aushalten, deine gerade Linie. Das tut mir weh. Und dann kommt die letzte Zuspitzung bei Petrus. Ich habe noch einen vierten Punkt. Und dieser vierte Punkt heißt, lass dich von Jesus mit einer neuen Berufung beschenken. Ich lese die Verse 9 und Vers 10. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Es sind zwei Aussagen, fürchte dich nicht. Wenn wir in das Netz von Jesus gehen, sind wir in Sicherheit. Hab keine Angst, es geschieht dir hier nichts. Du bist hier absolut in Sicherheit. Da, wo wir als Sünder hingefallen sind, auf unsere Knie vor Gott, wo wir meinen, tiefer geht's nicht mehr, da sind wir plötzlich in Sicherheit. Da sagt Gott, in meinem Netz bist du geborgen. Du brauchst keine Angst haben, hier bist du richtig. Mit deiner Schuld, mit deinen Sündern. Du kannst sie hier abladen, du kannst sie hier loswerden. Du musst nicht selber strampeln, du musst nicht selber gucken, wie du dein Leben auf die Reihe kriegst. Hier kann es gut sein. Und im gleichen Atemzug sagt Jesus noch einen Satz. Er sagt, Jesus, ich habe eine neue Aufgabe für dich. Berufsfischer war einmal. Menschenfischer ist der neue Job. Und deshalb gefällt mir der Vers 11 so gut, denn da heißt es einfach, und als sie die Boote an Land gebracht hatten, da haben sie dann die Fische sortiert und verkauft und waren dann auf der Bank, um das Geld in Sicherheit zu bringen. Sie brachten die Boote an Land und dann verließen sie alles und folgten Jesus nach. Ja, und die Fische? Sind die da vergammelt oder? Wahrscheinlich nicht. Aber Petrus und auch die anderen, die mit ihm dabei waren, die haben verstanden, die Fische, was soll ich schon mit diesen Fischen? Es gibt eine neue Aufgabe für mich. Und diese Aufgabe hat Gott mir gegeben. Die habe ich mir nicht selber angelacht. Und es gibt nichts Wichtigeres und Schöneres, als diese neue Aufgabe für Gott zu tun. Lass dich von Jesus mit einer neuen Berufung beschenken. Und es ist auch wichtig, bei diesem Anspitzen des Stockes zu beachten, das beginnt ja erstmal am Anfang. Und es endet mit der Berufung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir das gerne vorwegnehmen wollen, dass wir gerne Leute in Berufung sehen wollen, bei Aufgaben, auch in der Gemeinde, und sie haben aber die ersten Punkte noch gar nicht für sich selber kapiert. Aber bei Gott gibt es diese Reihenfolge, auch in Bezug auf Berufung. Dieser erste Punkt, dass Jesus in deinen Alltag hinein will, lass ihn da hinein. Da hat er was zu suchen. Da will er belichten. Da will er entwickeln. Da will er was Schönes draus machen. Da will er den alltäglichen Sachen in deinem Leben eine größere Bedeutung geben. Dann ist dein Haus und dein Garten und dein Auto nicht nur dein Haus und dein Garten und dein Auto. Dann ist es mehr. Auch dein Bankkonto ist dann mehr als nur dein Bankkonto. Auch deine Beziehungen sind dann mehr als nur dein Freund, deine Freundin. Und dann möchte er, dass wir uns auf sein Wort verlassen, ganz auf sein Wort. Und das müssen wir auch lernen. Und wenn wir Jesus erkennen, dann erkennen wir auch uns selber. Dann werden wir klein mit Hut. Und dann merken wir aber auch, wer Gott ist. Und da sind wir bereit, uns von ihm in Sicherheit bringen zu lassen. Und dann kann Gott uns neue Aufgaben vor die Füße legen und sagen, ich brauche dich aber, du bist wichtig. Es ist nicht egal, wie du dein Leben lebst. Du bist kein vergeudeter Mensch irgendwo auf der Welt und den keiner interessiert. Doch, ich, der lebendige Gott, interessiere mich für dich ganz persönlich. Für jeden. Ich wünsche das mir und ich wünsche das uns allen, dass wir ähnlich wie ein Petrus zugespitzt werden. Denn nur dann sind wir, jetzt habe ich den noch ausgeschaltet, nur dann sind wir von Gott gebrauchte Menschen, die zum Segen werden für viele andere. Amen.